Crow, Horse, Talk.
Wenn wir das nicht verstehen und das Pferd nicht schnellstmöglich dahin bringen, uns gesund zu tragen und wieder in Federmechanismus reinzugehen, dann zwingen wir zum einen, es Muskeln zu benutzen, Muskeln übermäßig zu benutzen und dann unter Stress zu setzen.
Welcome everybody zum Pro Horse Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Pro Horse Talk. Mir virtuell gegenüber sitzt Chris Debski, richtig ausgesprochen?
Genau, richtig.
Gut. Weil ich bin ja Waldorfschüler, ich kann besser reiten als lesen, sage ich immer. Deswegen bin ich froh, wenn ich das schon mal diese Hürde geschafft habe.
Ja, okay.
Ja, hallo Chris. Erstmal, woher kommst du denn?
Woher komme ich? Also gebürtig komme ich aus Bochum, also Großstadtkind, bin dann aber irgendwann aufs Land gezogen und bin situativ mittlerweile beheimatet im schönen Münsterland, Ecke Coesfeld, Gescher.
Ja, sehr schön. Ich bin auf dich gestoßen in der virtuellen Welt bei Instagram und auf YouTube. Du hast ein Format, das heißt pferdegesundbewegen.de und du hast ganz tolle Animationen bezüglich Biomechanik beim Pferd.
Ja, danke erstmal fürs Lob. Soweit richtig, genau. Das ist so der Haupthintergrund von dem, was ich mache, ja, tatsächlich. Also Online-Kurse, Kurse auch vor Ort. Aber ich denke, wir kommen ja gleich auch noch so ein bisschen zum Werdegang und was da alles so hintersteckt.
Genau. Kurze Frage schon mal am Anfang. Machst du diese ganzen Animationen selber?
Ja. Tatsächlich.
Hast du ein IT-Studium oder wie hast du das geschafft, dass du der Bahn?
Ja, um den vorwegzunehmen, ich wäre mal irgendwann beinahe in Hollywood gelandet, beziehungsweise das war so die Idee, da mal hinzugehen. Ich habe mich um 2000 rum, habe ich mich sehr viel mit 3D-Animationen beschäftigt. Ich habe einen Background, der ist sehr, sehr, sehr vielschichtig. Ich habe mal angefangen als Grafiker und das ganze Thema Desktop-Publishing, da komme ich so her. Das heißt also, ich habe das, was man früher so klassisch Satz nennt, gemacht. Das heißt also, Magazine, Titelbilder und so weiter zusammenbauen, damit sie gedruckt werden können. Daraus hat sich dann aber in erster Linie Grafikdesign ergeben. Daraus bin ich in die ganze Ecke damals hieß es noch Flash-Animationen gekommen, das heißt also Sachen für das Internet animieren, dann habe ich ganz viel Internet gemacht, E-Commerce viele, viele Jahre und parallel habe ich mich mit dem Thema 3D-Animation beschäftigt, habe dann mich mit der Firma Maxon, das ist eine der führenden Animationssoftwaren, vor allem für so Commercials und so weiter zusammengetan und habe für diese Firma Bücher geschrieben und habe auch verschiedene Tutorials erarbeitet und die Idee damals war gewesen, okay, ich gehe so in die Richtung Pixar, Animation, Disney und animiere lustige Figuren, mit denen dann Filme gemacht werden, so abendfüllende Filme. Und dann ist mir im positiven Sinne die Familie dazwischen gekommen und ich bin in Deutschland geblieben.
Ja, sehr schön, weil also die Animationen, die du machst, sind wirklich der Wahnsinn. Und das ist auch das Tolle bei deinem Format, dass es bildlich auch zu sehen ist. Du erklärst ja auch Dinge sehr gut, aber dass die Menschen mal quasi unter die Haut des Pferdes schauen und wirklich Muskeln sehen, alles mal wirklich sehen und verstehen. Aber da kommen wir auf jeden Fall später noch zu. Deswegen fangen wir doch mal ganz vorne an. Wie ist deine Liebe zum Pferd gewachsen?
Die Liebe zum Pferd, das ist eigentlich relativ spät entstanden. Ich glaube, das ist vor allem so eine Touri-Geschichte irgendwann mal gewesen. Ich habe in der Dominikanischen Republik, haben wir die Schnapsidee gehabt, wir reiten mal aus, wir machen so eine Pferdegeschichte. Da haben die eingeteilt in Reiter und Nichtreiter. Und auf der Seite, wo die Nichtreiter standen, habe ich im jugendlichen Leichtsinn nicht stehen wollen. Habe ich gesagt, ich gehe zur anderen Seite. Habe dann ein Pferdchen bekommen, das hieß Fuego und hatte den Namen wohl auch nicht ohne Grund. Aber mir ist dann innerhalb trotzdem für die, ich habe mich dann aber bei denen nochmal angestellt, auch zusätzlich die nicht reiten. Und da ist innerhalb von vielleicht 5 Minuten erklärt worden, wie funktioniert so ein Pferd. Du ziehst links dran, du ziehst rechts dran und wo ist Gas und Bremse? Und dann drauf. Und dann bin ich durch die dominikanische Prärie, durch den Regenwald und mit Spiegelreflexkamera in der Hand über Stoppelfeld. Wie gesagt, jugendlicher Leichtsinn. Also so hat es mal irgendwann angefangen, da war ganz lange nichts gewesen. Und da hat unsere Tochter angefangen zu reiten und der haben wir versprochen, wenn die war damals 9, wenn die mal irgendwann 14 ist und immer noch reiten will und da immer noch Spaß dran hat, dann kriegt sie ein eigenes Pferd. Ja, und dann haben wir halt eben, wir Erwachsenen haben dann auch angefangen zu reiten. Das ist jetzt auch schon ganz, ganz viele Jahre her. Dann kam unser erstes eigenes Pferd, danach kam das zweite Pferd dazu und der Friese, der hat uns so ein bisschen die Karten gelegt. Da war dann relativ schnell klar, dass mit dem Gas und Bremse und links und rechts dran ziehen funktioniert nicht. Dann haben wir Reitunterricht genommen und den ersten Reitlehrer, den zweiten Reitlehrer, den dritten Reitlehrer und das hat alles nicht ineinander gehauen. Da haben wir gesagt, wir müssen irgendwie umdenken. Und da hat die ganze Geschichte eigentlich angefangen, dass ich gesagt habe, ich möchte mehr verstehen, wie funktioniert denn Pferd? Mhm. Warum zum Teufel funktioniert das alles nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt hatte? Mhm. Ja, und so bin ich da hängen geblieben. Das war so der Anfang eigentlich, wo ich gesagt habe, hier muss ich irgendwie mal mehr in diese Materie reingucken. Habe dann ganz viele Bücher gelesen, bin dann rumgereist und habe mir Leute angeschaut, die halt vor allem auch mit Problempferden umgehen. Und wir haben dann das große Glück gehabt, dass wir an einen Reitstall gekommen sind, bei dem eine Frau tätig war, die einen Arbeitskreis gegründet hat, nennt sich Arbeitskreis Légèreté. Und die haben dann zu uns an den Reitstall Jean-Claude Racini eingeladen für einen Reitkurs. Und da habe ich mich mal angemeldet und das fand ich so erhellend, weil der hat verknüpft das ganze Thema Anatomie, Biomechanik mit dem Thema Probleme beim Pferd. Warum funktioniert Pferd nicht so, wie ich das eigentlich mir erhofft habe? Wie sieht das aus? Also Pferd hat Verspannung, Pferd hat Blockaden. Und wenn es folgende Blockaden hat, was kann ich als Reiter tun? Was kann ich als Pferdeausbilder tun? Und so weiter. Da bin ich dann erstmalig auch auf das Deutsche Institut für Pferdeosteopathie gestoßen, DIPO. Und habe dann so 2 Jahre lang mich vor allem erstmal damit so geistig beschäftigt zu sagen, das wäre vielleicht was, würde ich vielleicht gerne machen und mache dann vielleicht mal eine Ausbildung zu dem Thema.
Gut. Das heißt, was hast du dann gelernt? Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe nicht recherchiert.
Ja, ich habe dann eine Ausbildung zum Pferdephysiotherapeuten gemacht. Das war 2009, habe ich das, glaube ich, begonnen. Genau. Und das war tatsächlich auch nur für mich gedacht. Ich wollte da jetzt gar nicht mich mit selbstständig machen oder beruflich damit irgendwas zu tun. Das war für mich einfach, um eine gesunde Substanz zu haben, um meinen Pferden weiterzuhelfen, zu gucken, wie funktioniert das alles und was kann ich eigentlich tun, damit mein Pferd sich besser bewegen kann, welche Probleme hat es, welche Blockaden existieren, welche Möglichkeiten habe ich auch über Massagen, Stresspunktmassage, Manipulationen und all diese Dinge, die man so dann halt mit auf den Weg bekommt, dem Pferd was Gutes zu tun. Es ging um Wellness, aber es ging halt eben auch um das Pferd irgendwie in eine bessere Lage zu versetzen, sich zum einen wohler zu fühlen, aber auch überhaupt das ausführen zu können, was ich mir vorstelle, was es tun soll. Mhm. Und auch zu verstehen, warum kann es vielleicht manche Dinge gar nicht? Warum funktionieren die gerade nicht so? Und mit dieser Materie bin ich dann halt eben auch losgezogen und habe ganz schnell gemerkt, okay, Ausbildungsunterlagen in den Instituten sind immer ein Problem. Weil Bilder kosten viel Geld, wenn man sie lizenzieren will. Heutzutage gibt es viel mehr Bildmaterial auf so einem Stockmarket wie jetzt von Adobe oder Shutterstock oder so. Da kann man ganz viele Sachen mittlerweile auch kaufen und lizenzieren. Das war damals nicht der Fall. Und so waren viele Sachen selbst gezeichnet, abgezeichnet aus Büchern und so weiter. Das heißt also, das Arbeitsmaterial, was uns zur Verfügung stand, war so gut es ging, aber halt eben entsprach nicht dem, was man jetzt vielleicht halt eben aus einem sehr, sehr teuren Anatomiebuch erwarten könnte dann. Das habe ich mir natürlich auch besorgt, habe ganz, ganz viel Geld für Bücher ausgegeben, wie das so ist, und war aber damit auch nicht zufrieden, weil ich gemerkt habe, okay, für den Laien, Pferdebesitzer, Trainer, Anatomieleihen meine ich jetzt. Das Material, was zur Verfügung steht, ist geht so. Ja, das heißt also, ich habe die Wahl zwischen Büchern damals, die die Anatomie schlecht bis gar nicht erklären und absolut an der Oberfläche kratzen, oder ich gehe in den High-End-Bereich, das heißt also das, für was für Mediziner ist, dann komme ich ohne Latein, Altgriechisch etc. nicht weiter. Ja, außerdem kann man das mit Sicherheit irgendwie besser erklären, damit auch Leute das verstehen, die halt sich ein Pferd gekauft haben und mit Problemen rumrennen. Ne? Und was ist mit all den Leuten, die halt so wie ich eine Ausbildung machen und sagen, okay, ich möchte das verstehen, aber ich tue mich mit dieser ganzen Lateingeschichte echt schwer. Ich pauke das in mich rein, das ist auch wichtig, damit ich mich mit den Tierärzten unterhalten kann, damit ich mich mit anderen Therapeuten unterhalten kann, damit ich auch Materialien zum Beispiel halt eben aus Bibliotheken etc. Studien verstehe. Aber wir Therapeuten und Tierärzte neigen dazu, mit diesem Veterinärkauderwelsch irgendwann so uns umarmt zu haben und uns da auch so ein bisschen ja ein Wissen angeeignet zu haben, dass uns der Normalsterbliche nicht mehr versteht. Mhm. Jeder kennt, wenn er zum Arzt geht und den Arztbericht dann irgendwann einfordert und sagt, ich möchte jetzt verstehen, was ich habe, macht den Arztbrief auf und erstens kann man es nicht lesen, wenn es handschriftlich ist, und zweitens, wenn es dann halt aus dem Computer kam, kommt man trotzdem nicht weiter, ohne sich irgendwie eine Schrempel zu kaufen und zu googeln, mittlerweile kann man das ja, und zu sagen, okay, jetzt versuche ich das alles zu recherchieren, weil ich verstehe kein Wort. Ja, und so ist es halt eben auch im Tierarztbereich auch, egal ob ich jetzt X-Rays bekomme, also Röntgenbilder bekomme oder was auch immer, ich kann damit irgendwie nichts anfangen als Normalsterblicher. Und da habe ich gesagt schon 2010, Mensch, ich habe doch diesen ganzen Background, kann man das nicht mal als Online-Medium bereitstellen? Und das hat gestartet aus einer, naja, ich will nicht sagen Schnapsidee, aber aus einer kleinen Idee, so etwas zu schaffen. Hab dann angefangen 2010, 2011 in die ersten Sachen zu bauen, zu animieren, zu zeigen, einzusprechen, in Video zu bannen. Und das hat so als kostenlose Plattform gestartet. Und dann ist das auf ganz kleinem Level mal irgendwann etwas größer geworden. Ja.
Sehr schön.
War der Start.
Und wie würdest du deine momentanige Jobbezeichnung bezeichnen?
Oh weia, ich glaube, das ist, ich kann, also in erster Linie bin ich Pferdephysiotherapeut mittlerweile, weil ich wirklich die ganze Manager-E-Commerce-Thematik auch hinter mir gelassen habe und habe mich wirklich voll selbstständig gemacht in dem Bereich und habe gesagt, also ich bin die Menschen leid, mir sind die Pferde lieber. Mhm. Und ja, also da hat auch das ganze Thema Corona so ein bisschen mitgespielt, weil ich habe mich vor einigen Jahren, oder mittlerweile halt sind es 5 Jahre, habe ich mich mit der lieben Christin Krischke von der Fürstlichen Hofreitschule zusammengesetzt und habe gesagt, Mensch, wollen wir nicht mal was zusammen tun? Wollen wir nicht mal was machen? Und die Idee war gewesen, wir wollen eine Online-Reitakademie ins Leben rufen, wollen die Dinge, die wir glauben, die den Leuten weiterhelfen, diese Arbeit, wo wir sagen, das ist pferdegerecht, das hilft der Gesundheit der Pferde, so sollte Reiten aussehen, das wollen wir mal auf Video bannen und dann als Online-Kurs bereitstellen. Mhm. Dann haben wir das erste Live-Seminar mal gefilmt und haben gesagt, okay, wir gucken uns mal an, wie das so aussehen könnte. Ja, und der erste Lockdown hat uns dann einen Strich durch die Rechnung gemacht. Es durften keine Aufführungen mehr gemacht werden. Es durfte niemand mehr in die Reitstelle. Und wir mussten von jetzt auf gleich dann daraus eine komplette Plattform bilden.
Mhm. Ja. Das heißt, du bist noch selbstständig aktiv als Physio, aber auch online viel. Kann man das so sagen?
Ja. Genau. Das heißt also, der Überhang ist mittlerweile halt, dass ich neues Material entwerfe und viel halt recherchiere, viel lese und überlege, was kann ich den Leuten noch besser erklären. Aber natürlich bin ich auch unterwegs, aber halt nicht im Überhang. Also ich bin nicht der Physiotherapeut, den du rufen solltest, wenn du einen Sehnenschaden hast und sagst, alles klar, ich brauche jetzt hier jede Woche ein bis zweimal brauche ich jemanden vor Ort. Ich fahre auch keine Touren. Ich mache jetzt nicht sowas, dass ich sage, okay, ich fahre nach Norddeutschland, nach Süddeutschland und hänge da, weiß ich nicht, 50 Behandlungen dran und so etwas, sondern ich bin eher derjenige, so am Ende der Fahnenstange, wenn die Leute so gar nicht mehr weiter wissen, und komme zur Komplettaufnahme, komplette Analyse, um dann mal zu sagen, okay, wie können wir überhaupt mal eine Betriebsanleitung, nenne ich das, für dein Pferd machen, damit du verstehst, wie funktioniert das Ganze, was ist da eigentlich im Argen, wo könnte das herkommen, was können wir trainingstechnisch ändern, wie sieht das Gangbild aus, was können wir darin sehen, eine Ganganalyse mache, komplette Aspektion mache, wie die anderen Kollegen das sicherlich auch machen, aber dann zu sagen, was, wie können wir das trainingstechnisch umsetzen und mit was kann ich dich auf den Weg bringen.
Also in welcher Sparte reittechnisch genau fühlst du dich zu Hause?
Ja, ich bin eigentlich seit 2007 sehr, sehr angelehnt an die Fürstliche Hofreitschule Bückeburg. Da habe ich so ein bisschen so, glaube ich, auch ideologisch meine Beheimatung gefunden. Aber ansonsten würde ich mich gar nicht als wirklich irgendwie festgefahren oder in irgendeiner Reitlehre zu Hause sehen, weil ich finde einfach, wir haben über die Jahrhunderte hinweg so viel Material von vielen Leuten bekommen, aus vielen verschiedenen Sparten. Ich bezeichne die Reitkunstgeschichte immer als Schweizer Messer. Ich muss mir für jedes Pferd und für jedes Problem, was mir gestellt wird, ein bis zwei Bücher aus dem Schrank ziehen oder halt eben zu den entsprechenden Leuten, die sich mit dieser Thematik befassen, dann halt eben hinwenden und sagen, was passt denn jetzt? Mhm. Ja, ich finde es immer sehr schwierig zu sagen, Reitlehre passt irgendwie auf 120 Seiten Buch oder so etwas. Ne? Dass man sagen kann, hey, ich habe hier Richtlinien, ne, ohne das jetzt abwertend zu meinen, den Inhalt irgendwie, sondern zu sagen, okay, ich presse das jetzt in ein Schema X und das fahre ich über alle Pferde hinweg.
Genau deswegen mache ich ja diesen Podcast, weil meiner Meinung nach gibt es nur gutes oder schlechtes Reiten. Kommt aufs Pferd an, kommt auf das Ziel an, kommt auf die Tagesform an. Und man muss ja immer schauen, was braucht das Pferd, damit das Pferd mich besser versteht, die Sachen leisten kann, sich körperlich, mental wohlfühlt. Und genau deswegen mache ich das ja hier, weil ich das so spannend finde, aus allen Seiten was zu hören, weil es gibt furchtbare Westernreiter, ich bin Westernreiter, es gibt tolle Klassischreiter und umgekehrt. Also es gibt überall schwarze Schafe, es gibt überall Leute, die haben einen guten Ansatz. Und im Endeffekt zeigen einem es ja immer die Pferde, ob es für sie gut funktioniert, ob sie entspannt harmonisch mitarbeiten oder ob sie stresssam sind oder und überfordert sind, ne?
Absolut. Ich finde, also deshalb, ich sage auch immer, es gibt gar keine schlechten Reitbücher. Im schlimmsten Fall weiß ich ganz genau, dass manche Dinge, die da irgendwie zu lesen sind oder zu sehen sind, wenn ich jetzt an neue Medien halt eben auch denke, Videos, DVDs, Online-Kurse, was auch immer, ich kann vielleicht ja auch mitnehmen, so auf gar keinen Fall. Mhm. Na, aber irgendwo gibt es vielleicht den einen Satz, den ich mitnehme. Und wenn es eher was Philosophisches ist, na, ich bin ja großer Fan auch von pädagogischen, philosophischen Dingen, die wir jetzt aus so Büchern wie zum Beispiel einem Pluvinel herausbekommen, der halt eben wie sagt, dass das junge Pferd ist wie der Duft der Blüten und solche Sachen, was man halt eben schauen muss, wem gebe ich das wieder? Wem kann ich das angedeihen lassen, damit er besser versteht, wie sein Pferd funktioniert und damit ich für das Pferd vor allem das Leben besser machen kann? Ja, und von daher, ich bin da nicht festgezurrt und sage so, das ist genau, ich bin jetzt irgendwie Barockreiter oder Klassischreiter oder klassische Reitkunst oder was auch immer, auch wenn ich mich dann so rein selber, wenn ich mich aufs Pferd setze, da irgendwo dann situieren würde. Aber als Therapeut schon mal gar nicht. Da geht es mir ums Pferd und ich ziehe mir das dann halt eben aus meinem Gedächtniskoffer, aus meiner virtuellen Schublade, wo ich sage, das passt zu diesem Pferd. Mhm. Weil es kommt ja auch immer darauf an, welche Art von Pferd habe ich vor mir, welche Rasse. Ich muss mir das ja auch immer individuell anschauen. Und durch meine Arbeit mit der Fürstlichen Hofreitschule bin ich auf sehr viele Leute gestoßen, die ein Problem haben mit einem importierten Iberer. Mhm. Die haben sich das so schön vorgestellt, haben halt ein Pferd aus einem fremden Lande nach Deutschland geholt, vielleicht auch noch sehr spät kastriert, dort eingeritten, angeritten, was auch immer, viele Tage irgendwo auf einem Trailer gestanden, dann irgendwo nach Holland da kastriert, von einem Menschen zum anderen. Das sind dann vor allem dann diese eBay-Kleinanzeigen, wo dann als erstes drin steht, Pferd sucht noch seinen Menschen.
Aber bei allen Pferden ist immer der gleiche Text, ne?
Ja, ja, der wird kopiert und dann wird geguckt, zu wem passt das. Und die sind dann sehr, sehr dankbar, wenn ich den Leuten dann erkläre, dass das halt eben dann vielleicht mit diesem Schema X, was man so in Vorstellung hat, nicht funktioniert, dass ich dann auch sehr empathisch sein muss mit solchen Pferden. Es ist nicht nur die Rassebeschreibung. Ich muss dann mich wirklich auch mal reinversetzen. Wie ticken denn die Leute in diesem Land? Wie sind diese Pferde behandelt worden dort? Ne? Ohne da jetzt irgendwie den Leuten zu nahe zu gehen oder so. Aber die ticken einfach anders. Die haben eine andere Mentalität. Die haben vielleicht eine kürzere Zündschnur. Die sind vielleicht auch irgendwie aufbrausender. Und Pferde sind ja so sensibel. Die spiegeln uns so toll. Ne? Und jetzt kommen die dann zu jemandem, der die ganze Zeit kuscheln will. Und die verstehen die Welt nicht mehr. Mhm. Ja, was ist jetzt hier auf einmal? Ne? Ich habe gerade, gestern habe ich noch einen Job gehabt. Heute habe ich keinen Job mehr. Ja. Was bedeutet das eigentlich? Ne? Und da hängt dann meistens schon so eine ellenlange Historie dran. Dann ist dieses Pferd vorher vielleicht komplett anders ausgebildet und geritten worden. Und jetzt versucht jemand das dann meinetwegen in die Art der deutschen Reitweise zu bringen. Dann soll das Pferd sehr tief vorwärts, abwärts geritten werden und so weiter und so fort. Da reagieren ja auch die Körper drauf. Da reagiert auch die Mentalität drauf. Ne? Dann steht das Pferd auf einmal im Offenstall, nicht mehr so einer als Hengst irgendwo einzeln gehalten und dann vielleicht auch noch in der Gruppenhaltung. Ne? Da gibt es die garstige Stute, die ganze Zeit irgendwie mir das Leben schwer macht. Ne? Das Wetter ist auch schrecklich.
Das Futter ist ganz anders. Ne?
Das Futter ist ganz anders. Und so geht's, so kann ich das mit jedem Pferd dann irgendwie spinnen. Ne? Da habe ich halt irgendwie das irische Pferd, was sich am liebsten irgendwie vor einem Gypsy Wagon als Kutschpferd sehen würde und durch die irischen Highlands irgendwie eine Kutsche ziehen würde. Dafür ist es mal irgendwann gebaut worden, gezogen worden, selektiert worden und jetzt soll es hier auf einmal Sprünge machen und so weiter. Und da muss ich für jedes Pferd immer so ein bisschen schauen, stimmt denn meine Reitidee, die ich habe, meine Ausbildungsidee überhaupt zu dem, was ich jetzt abverlange? Oder habe ich mir ein Pferd gekauft, und da reden wir ja leider sehr viel von, was in der Trageerschöpfung ist. Ja, und dann muss ich die Dinge zusammenbringen. Wie kann ich denn vielleicht jetzt auch den Geist des Pferdes auf der einen Seite bekommen, damit ich dem Pferd etwas Gutes tun kann, damit es motiviert ist? Und auf der anderen Seite, was kann ich jetzt tun und verstehen, warum sieht das Pferd so aus, wie es aussieht? Ne? Weil meistens, wenn ich dann komme, ist ja Benutzung das Problem. Das Pferd ist benutzt worden. Ne? Und da hat jemand es vielleicht super gut gemeint, ne? Aber hat das falsche Buch aus dem Regal gezogen für dieses Pferd. Und das hat dann nicht funktioniert. Und dann hat es vielleicht noch jemand und noch jemand und noch jemand benutzt. Ja, das ist ja leider so. Und dann muss man gucken, dann hilft nicht nur zu sagen, okay, ich manipuliere das Pferd in irgendeiner Art und Weise. Ich gehe da dran und schaue mir jetzt die Halswirbelsäule an, den Rücken an, mache eine Aspektion, mache eine Ganganalyse, merke, okay, da habe ich Blockaden, da habe ich Muskelthematiken, da kann ich was gegen Schmerzen tun, da kann ich Akupunktur machen und so weiter. Wenn ich das Pferd aber danach in die gleiche Realität schicke, in der es vorher falsch benutzt worden ist, dann kann ich in 2 Wochen wiederkommen. Oder in 3 oder in 4. Und dann habe ich gemerkt, okay, es gibt eine ganz große Problematik auch bei den Therapeuten. Du bist in so einer Endlosschleife. Erstmal, du wirst gerufen. Und dann sagen die Leute, aber das bringt ja nichts. Der hat ja keine Ahnung oder die hat keine Ahnung. Ich rufe den nächsten Therapeuten, den nächsten Tierarztverein, die nächste Klinik und so weiter. Reite aber immer so weiter wie vorher. Ja. Und deshalb glaube ich, ist es auch ganz schön schwierig für viele Leute, die so in dieses Haifischbecken Therapeuten dann reingeworfen werden, egal wie gut die ausgebildet sind, weil die andere Seite muss eigentlich besser ausgebildet werden, nämlich die Reiter. Pferdebesitzer oder Fahrer oder was auch immer ich Nettes versuche mit zum Pferd zu machen.
Ja, da habe ich schon eine erste kleine Frage. Wie schlimm ist es, wenn ein Pferd beim Wälzen nicht rumkommt?
Das kommt drauf an, woran es liegt.
Aber theoretisch sollte doch jedes gesunde Pferd rumkommen, oder?
Ja, theoretisch sollte das so sein. Manchmal ist es einfach die Masse an Gewicht, die da entgegenwirkt. Das heißt, wir haben leider, und das ist ein großes Thema, wir haben viel zu viele dicke Pferde. Viel zu rund und das Gegengewicht funktioniert da nicht. Dazu kommt, ich brauche den Platz. Das heißt also, ich brauche den Platz und die Ruhe, mich auch in Ruhe wälzen zu können als Pferd. Wenn ich dann halt irgendwo in einem Offenstall oder was auch immer bin, wo ich halt immer aufpassen muss, wer jetzt als nächstes gerade kommt oder so. Das sind so Komponenten, die ein. Und die anderen sind natürlich auch, die können vielfältig sein. Viele Pferde haben extreme Verspannungen, auch in der Halswirbelgegend, vor allem im Genickbereich. Und der Hals als Balancierstange ist zum Beispiel enorm wichtig, auch fürs Wälzen und fürs Aufstehen. Na, und wenn ich mich nicht wohlfühle, wenn mir irgendwas zwickt und zwackt, das ist bei uns Menschen auch, dann werde ich Dinge vermeiden, wo es weh tut. Mhm. Na, und einmal den ganzen Körper rum, das sieht man auch, die Pferde strecken sich dann relativ ruckartig. Wenn mir als Mensch vielleicht ruckartige Bewegungen auch mal so eine Art fast Hexenschuss in den Rücken hauen, dann werde ich das in Zukunft vermeiden. Das heißt, es kann gut sein, dass nicht das Problem ist, dass das Pferd nicht rumkommt, sondern es will gar nicht rum.
Ich sage immer, das Wälzen ist das Biophysio. Also unsere Pferde dürfen sich im Winter extrem viel wälzen, nach dem Training vor allem. Ja. Also reite ich die, sattel die in der Halle ab, dann sind die nackt in der Halle und wälzen sich sofort. Weil im Sommer tun sie das ja auf der Weide, im Winter sind auch bei uns die Weiden zu. Und ich sage immer, das ist der Biophysio und das ist eine gute Sache, wenn das Pferd so entspannt ist und das auch gerne tut, dann fühlt es sich ja auch wohl. Ne?
Ja, also so richtig dann in den Sand reinsuhlen und dann nochmal dann rum und so weiter. Ja, absolut. Ja.
Einfach eine simple Sache, dem Pferd das Leben schöner zu machen. Gerade im Winter sind sie eingedeckt oder stehen im Offenstall, wo sie sich nicht wälzen können oder halt in den Boxen. Dann noch eine andere Frage, also ich habe ganz viele Fragen. Du hast ja gerade von der Halswirbelsäule gesprochen und gibt es ja ein Riesenthema Fütterung. Also wir füttern im Offenstall aus Heuraufen runden, Rundballenraufen, in den Boxen vom Boden, auf den Turnieren. Ich bin auch Turnierreiterin. Je nachdem mal, Entschuldigung, ich bin erkältet, je nachdem mal aus dem Heunetz, damit die Pferde den ganzen Tag fressen, aber nicht so vollgefressen sind auf dem Turnier. Was ist deine Meinung zu Heunetzen?
Zum einen Heunetze sind eine tolle Sache, gerade wenn ich Pferde habe, die ein bisschen adipös sind, um genau das, was du gerade gesagt hast, dass ich Fresszeiten verlängern kann, weil es halt eben dann gesünder ist für das ganze Thema Fütterung, wobei ich mich nicht als Fütterungsexperte bezeichne, sondern eher halt eben bei dem ganzen Thema Biomechanik und so weiter mein Zuhause habe. Aber das ist erstmal so was grundsätzlich Gutes am Heunetz. Bei der Höhle hast du gerade schon etwas gesagt, ne? Du fütterst vom Boden, hast Heuraufen, die bodennah sind. Das Typische, wie ein Pferd frisst, ist halt eben die Nase unten, in da, wo die Wiese oder andere Dinge halt sind. Zwischendurch natürlich gehen die Pferde in der Wildnis auch an Bäume, holen sich Äste, Zweige, Blätter etc., was dann aber viel höher ist, ne? Grundsätzlich alles das, was jetzt erstmal nicht normal ist für den Pferdekörper, kann dann halt eben schwierig werden. Und wenn ich das Heunetz halt eben in einer höheren Position habe, dann kann das halt eben zu Problematiken in der Halswirbelsäule langfristig führen, wenn ich das ausschließlich mache. Mhm. Wenn ich das jeden Tag zum Beispiel wechsle, sehe ich da auch kein Problem. Wenn ich mal etwas am Boden habe, mal etwas höher oder meinetwegen habe ich morgens habe ich in der Box oder im Offenstall habe ich das Heu unten und dann gibt es mittags irgendwie nochmal Heunetze und dann hängen die höher. Das sehe ich nicht so unbedingt als Problem. Zähne ist natürlich immer ein Thema. Ja, aus welchem Material sind die Heunetze? Wie eng sind die Maschen? Das sollte immer kontrolliert werden. Wie frisst das jeweilige Pferd? Kommt es da gut dran? Ja, oder muss es da zu viel mit den Zähnen machen oder zu wenig? Dann dauert es nicht lange genug. Ne? Oder wenn das Material halt eben zahnunfreundlich ist und es muss da sehr dran geknabbert werden und auseinandergezogen werden und ruckartig auseinandergezogen werden. Das sieht man ja auch dann oft, dass die also wirklich, wer weiß, wie dann halt logischerweise gibt das auch Druck auf die Halswirbelsäule, wenn sich dann auf einmal der Halm sehr ruckartig dann löst aus der ganzen Thematik. Also das müsste ich mir dann immer ganz genau anschauen. Ist das jetzt eher was Pferdefreundliches? Ist das zahnfreundlich? Oder habe ich da eher eine langfristige Thematik, die dann vielleicht Schmerzen verursachen kann?
Okay, ja, sehr schön. Dann kommen wir zu noch einer großen Frage im ersten Teil, bevor wir in den zweiten gehen. Vielleicht kannst du einfach mal allen den Begriff Biomechanik erklären.
Biomechanik, ja, ein gefährlicher Begriff, weil die meisten, die gehen ja schon mittlerweile auch davon weg, was sie sagen, hey, also wir wollen gar nicht über Biomechanik reden, sondern wir wollen über Tensegrity reden. Ne? Tensegrität, ne? Dass also eigentlich wir nicht in Mechanik reden sollten, sondern den Körper als Ganzes sehen sollten. Und müssen wir halt eben schauen, dass wir nicht so wie früher, und das ist so ein bisschen eigentlich die Richtung, in die auch die Biomechanik geht, zu sagen, ich schaue mir Gelenke, Knochen, Muskeln, Sehnen, Bänder an, wie arbeiten Einzelteile und wie kann ich die Einzelteile dann im Gesamtkontext sehen? Ja, und mittlerweile geht man eher dazu über, zu sagen, okay, ich sehe das Pferd immer, genauso wie den menschlichen Körper, auch als Gesamtstruktur, weil ich gar nichts verändern kann oder gar nichts kann sich bewegen, ohne nicht Einfluss auf den Gesamtkörper zu haben.
Okay, also Biomechanik war für mich immer einfach die Grundlagen, das Grundlagenwissen der Anatomie, und du hast jetzt noch gesagt, wenn ich es richtig verstanden habe, also alle Einzelteile dann aber auch, die zu einem Ganzen spielen. Das ist aber jetzt eher wirklich eigentlich aufs Körperliche bezogen, also Muskel, Sehnen, Bänder, Faszien, Haut, Organe.
Ja, genau. Ne, dass man also schaut und wie die einzelnen Bereiche sich bewegen, welchen Einfluss sie auf die Gesamtstruktur haben. Und das sehen wir ja sehr viel, wenn wir jetzt über Hankenbeugung reden und solche Sachen, Rücken aufwölben. Das ist noch sehr viel, oder Gelenkproblematiken, Hufrollensyndrom und so weiter. Da wird sehr oft in einen sehr kleinen Teil des Pferdes dann reingeschaut, ohne den Rest mit zu betrachten. Aber wir Therapeuten reden ja auch immer von einer Ursachenfolgekette. Das heißt also, eine Veränderung einer Struktur oder eine Schädigung einer Struktur hat erstens mal eine Ursache, kann oftmals sogar das sein, dass die Ursache der Strukturveränderung und der Verletzung oder Verformung oder was auch immer ganz am anderen Ende des Pferdes liegen kann oder des menschlichen Körpers liegen kann. Mhm. Mein Lieblingsbeispiel ist eigentlich Zähne und Hinterhufe. Mhm. Ne, die liegen größtmöglich gedacht auseinander und haben enormen Einfluss aufeinander. Das heißt also, Fehlstellung der Hinterhufe kann Zahnproblematiken, Kieferproblematik, Fehlstellungen, Bissfehlstellungen und so weiter, Verspannung des Kiefergelenks, wahrscheinlich auch Kopfschmerzen, da können wir die Pferde schlecht fragen, aber beim Menschen ist es halt eben so, Nackenschmerzen, Nackenmuskulatur und so weiter und umgekehrt. Das heißt also, Fehlstellungen, Zahnfehlstellungen und natürlich auch Zahnproblematiken, die jetzt also vielleicht auch so Themen wie EOTRH, wo dann halt eben die Zähne dann entsprechend auch irgendwann sehr schmerzhaft fürs Pferd werden, weil sie dann entsprechend halt irgendwo in die falsche Richtung wachsen und solche Sachen, führen dazu, dass ich dann halt eben Hufprobleme bekomme.
Ja, also ich kenne es als Trainer ja oft die Diagonale, ne? Das Pferd hat hinten rechts ein Problem und kippt deswegen auf die linke Schulter. Oder weil es vorne links ein Problem hat, ist es hinten rechts überlastet, weil es dann die Last da aufnimmt. Also ich finde, man hört das oft so von den Therapeuten und so, dass das Pferd über die Diagonale da arbeitet. Weißt du, was ich meine?
Ja, absolut, genau. Also solche Thematiken gibt es. Aber es ist halt eben auch so, dass ich sehr oft auch bei der Palpation merke, dass ich Genickproblematiken habe. Das ist leider, muss ich sagen, bei fast 90% der Pferden müssen wir sagen, die haben enorme Kiefer- und Genickschmerzen. Mhm. Woher kommt das? Ja, wir sind leider sehr handbetont, wir Reiter, und sind in den meisten Reitdisziplinen leider auch auf einem Weg falsch abgebogen, zu sagen, das Thema Anlehnung haben wir irgendwann mal da verstanden, dass da relativ viel Zug auf den Zügel muss. von beiden Seiten und so zieht das Pferd und so zieht der Reiter. Manchmal merkt man das gar nicht mehr. Es ist dann dieser berühmte zügelunabhängige Sitz. Das heißt also, ich sitze da ganz toll, ich bewege auch meine Hände nicht mehr, aber trotzdem sind da 5 bis 10 Kilo Zugkraft drauf. Ja. Und der Reiter merkt das gar nicht mehr. Wir haben mittlerweile ja ganz viele Studien in dem Bereich ja auch gesehen, gelesen und machen lassen und wissen also beim durchschnittlichen Reiter nach deutscher, englischer Reitweise, der hat so im Durchschnitt 5 Kilo Zugkraft auf dem Zügel.
Permanent. Also ich bin ja Westernreiter, ne? Bei uns ist ja am Ende alles am langen Zügel. Der Weg dahin ist auch ein anderer. Aber wir reiten nicht in ständiger Verbindung zum Pferdemaul und nicht ständiger Anlehnung. Wir wollen schon, dass das Pferd der Hand weicht. Und großes Thema steht auch auf meinem Zettel, behandeln wir dann jetzt, weil es gerade passt, Sperrhalfter. Was sagst du zu Sperrhalftern? Weil ich persönlich reite ohne Sperrhalfter. Weder der eine noch der andere, gar nicht.
Das ist aber, glaube ich, auch im Westernsport nicht wirklich üblich, oder?
Nee, also es gibt schon Trainer, die machen es im Training. Ja. Aber ich mach's gar nicht, weil ich finde, das Pferd hat das Recht zu sagen, ich bin überfordert und öffnet das Maul. Das ist ja ein Spiegel für mich als Reiter, dass ich zu hart oder zu fest mit der Hand bin. Und das ist auch normal bei Jungen, die kauen mal auf dem Gebiss rum und spielen ein bisschen. Aber die machen ja alle wieder das Maul zu. Und wenn nicht, habe ich natürlich als Reiter einen massiven Fehler gemacht. Und ich finde es schön, dass das Pferd mir das Feedback geben kann. Und theoretisch in meiner Verständnis von Anatomie, es soll ja locker am Unterkiefer sein. Und wie soll es das sein, wenn das Maul zugeschnürt ist? Also das verstehe ich
nicht. Das ist sogar extrem wichtig. Also du hast ein paar Sachen gemacht. Vorher nochmal eine ganz kurze Nachfrage. Du hast gesagt, ihr habt keine Verbindung zum Pferdemaul.
Keine ständige.
Ist es so, hast du keine Verbindung zum Pferdemaul?
Halt wirklich am durchhängenden Zügel, bestimmt.
Und dann hast du trotzdem eine Verbindung.
Weil das Gewicht der Zügel
ist ja trotzdem da, das kannst du ja nicht eliminieren.
Schenkelhilfen, aber bei uns ist immer, wenn es geht, das
Maul. Ich weiß, was du meinst. Das war jetzt ein bisschen, sagen wir mal, rhetorische Nachfrage meinerseits, weil das Gewicht der Zügel können wir ja nicht eliminieren. Und da habt ihr ja etwas, da seid ihr viel näher zum Beispiel halt an den barocken Reitmeistern als viele andere, weil auch dort war das Ziel ja immer, am durchhängenden Zügel zu reiten. Wenn wir jetzt so ein bisschen in in das Verbindungsglied gehen, altkalifornische Reitweise, wenn wir dann also auch noch ein sehr schweres Gebiss ins Maul schnallen, was durch das Gewicht alleine wirkt und dann den Zügel quasi komplett hängen lassen, dann kann ich über das Gewicht der Zügel ja alleine schon reiten. Und dann bin ich ganz nah an diesem barocken Reitmeister und an der Idee, was ist eigentlich Anlehnung? Was ist das, was damals La Guérinière mit Appui meinte? Der meinte nicht, dass irgendwas die Hand da auf Zug bringt, sondern das war die Reaktion des Pferdes, die dann ein Feedback ins Pferdemaul gibt. Und das kriegst du ja selbst beim durchhängenden Zügel. Da kriegst du ja selbst auch mit, okay, da vorne passiert was. Mhm. Und um dann jetzt so halt auch in die Richtung zu gehen, was machen denn diese Gebisse? Die positionieren den Unterkiefer. Du hast gerade gesagt, der Unterkiefer muss locker sein. Das ist bei uns Menschen auch, das ist für das Gleichgewicht enorm wichtig. Ich mache mit vielen Leuten mache ich eine Übung, dass ich sage, schließ mal deine Augen. Und wenn du die Augen zu hast, dann dazu musst du am besten stehen, aber das machen wir jetzt nicht. Dann bewegst du deinen Unterkiefer mal nach links. Also alle, die zuhören, kann das ja mal machen. Ne, du stellst dich hin, machst die Augen zu und bewegst den Unterkiefer ganz weit nach links. Und von dort bewegst du den ganz weit nach rechts. Dann bewegst du den mal ganz weit nach vorne. Auch richtig den Mund öffnen, ganz weit den Unterkiefer nach vorne und dann mal ganz weit hinten rein. Und wenn du stehst, dann merkst du, dass du immer mehr aus der Balance kommst in die Richtung, wo dein Unterkiefer hingeht. Ja, und die antiken Kandaren, die waren dazu gedacht, den Unterkiefer zu positionieren. Mehr nicht. Das heißt, du hast den Zügel, mit den du ja nur in einer Hand hattest, die beiden Zügel. Ja, hast du nach links oder nach rechts ein ganz klein wenig gedreht, eingedreht. Ne? Ihr macht das ja auch entsprechend. Ja, und der Rest ist dann das, was ihr ja auch Neckreining nennt, dass ich also die eng geführten Zügel dazu nutze, den Hals bzw. die Schultern zu positionieren. Und darüber kann ich dann halt eben diese sehr feine Steuerung des Pferdes mit übernehmen bzw. das Gleichgewicht des Pferdes positiv beeinflussen für das, was ich machen will. Ja? Und den Rest überlasse ich dem Pferd. Und ich möchte jede Reaktion des Pferdes sehen. Und dann kommen wir zu dem letzten Thema, das du genannt hast. Was ist nun, wenn ich jetzt den Kiefer zuschnüre? Dann entnehme ich dem Pferd schon mal die Möglichkeit, je fester es ist, mir zu zeigen, hier stimmt gerade was nicht. Ich mag das Gebiss nicht. Ich mag nicht, dass du da oben drauf sitzt. Du ziehst zu sehr am Zügel. Deine Idee von, wir reiten jetzt nach links, ist mal gerade total schlecht, weil ich bin so aus der Balance. Wir können nicht nach links. Wir können keine Volte. Wir können keine Passage, keine Piaffe oder was auch immer wir gerade machen wollen. Dazu kommt auch noch das Thema Schluckreflex, der auch halt oftmals dann mit eingeschränkt wird. Ich kann nicht abschlucken. Ne, bei vielen Pferden, die halt keinen Sperrhalfter haben, sehen wir ja auch keinen Schaum vorm Maul. Ja, relativ wenig. Bei Pferden, die den extrem zugemacht haben, haben wir dann irgendwann so weiße Quellwolken daraus kommen. Das ist auch etwas, wenn ich dem Pferd nehme, mir Reaktionen zu zeigen, dass es etwas unangenehm ist, dann kann ich dem auch nicht zuhören. Und dann muss ich mir selbst schon mal die Frage stellen, sollte ich mit einem Pferd arbeiten, wenn ich es mundtot machen möchte? Ja. Dazu kommt halt eben klar, wenn ich so ein Sperrhalfter hat einen Vorteil. Es kann den Druck, den ich auf den Unterkiefer gebe, weil ich schlecht reite, weil ich Anfänger bin, weil ich was auch immer, weil ich vielleicht auch ziehen muss, weil ich sage, hey, ich bin im Kampf unterwegs. Das war damals vielleicht auch eine Idee gewesen. Ich muss jetzt hier eine Notbremse ziehen, weil Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, da sind die Pferde ja nicht mehr für den Nahkampf ausgebildet worden, sondern das waren Truppentransporteure. Ja, das heißt, die mussten relativ weit im großen Bataillon unterwegs sein und es zählte nicht mehr der Nahkampf, wie dann halt vielleicht mal irgendwann zu Zeiten von Pluvinell, wo die Leute halt eben auf kleinsten Kreis mit dem Degen gefochten haben, ne, sondern irgendwann kam die Pistole und wenn du da schön auf der kleinen Kreisbahn unterwegs war, ist dir in den Kopf geschossen worden und hatte sich das erledigt. Ne? Und jetzt war eine ganz andere Reitidee da drin. Ne? Und zum Ende dessen, was wir ja heute als HDV auch kennen, also sprich Ende des Zweiten Weltkriegs sind ja auch die Leute immer weniger ausgebildet worden. Das heißt, es machte immer mehr Sinn, dass dem Pferd vielleicht natürlich auch dieser Schmerzreiz, der halt über den Zug da kommt, genommen wird. Weil der Unterkiefer wird blockiert ab irgendeiner Stelle durch den Sperrriemen, da geht es nicht weiter und lenkt dann einen Teil des Drucks auf den Rest der Zäumung halt eben um. Kann man jetzt also darüber streiten, ob ich bei einem Reitanfänger vielleicht doch einen gut positionierten Sperrriemen drauf mache. Ich glaube, ich sollte ein Pferd besser in die Richtung so weit ausbilden, dass es mir zeigen kann, was ist nicht gut. Und den Rest löse ich über sinnvolle Thematiken, Reiter weiter ausbilden, erst auf ein sehr erfahrenes Pferd dann setzen, erst ohne Zügel draufsetzen, dann vielleicht auch so Thematiken vier Zügel. Das heißt, ich habe dann vielleicht auch nochmal ein Cavesson dabei oder irgendwas anderes, was auf der Nase wirkt, gebisslos mit da reinnehmen. Ich habe ja so viele Möglichkeiten heutzutage. Es muss ja nicht die Wassertrense sein.
Ja, ich muss tatsächlich sagen, also ich sehe es egal, ich gebe auch viel Kurse und ich sehe es egal, ob Western, klassisch, die Leute ziehen zu viel an ihren Pferden. Also wie wenig Reiter sieht man, die mal am durchhängenden Zügel Schritt, Trab, Galopp reiten. Also die meisten machen es ja dann mal im Schritt, Gott sei Dank, immerhin. Aber selbst auch bei uns im Westernreiter, man kann ja auch mal im Galopp eine Runde Pause machen und die Hand runtergeben, den Zügel durchhängen lassen und einfach mal das Signal von der Hand wegkommen, ne? Also, aber das ist, glaube ich, so ein bisschen der Kontrollwahn von vielen Menschen. Ich muss das Pferd kontrollieren, ich habe dann mehr Kontrolle. Ist natürlich auch eine Durchlässigkeitssache. Wenn ich das Pferd lang lasse und es läuft weg, ist auch wieder ein Spiegel, dass da ein Grundproblem ist. Und ist auf jeden Fall mein Wunsch und auch als Westernreiter die Message, zum durchhängenden Zügel zu kommen und das Pferd vielleicht mal weniger zu stören. Weil alle reden ja immer von der Reitkunst, aber sagen wir mal ehrlich, wie viele können denn die Kunst betreiben? Du bist ja den weiten Weg gegangen als Späteinsteiger. Am Anfang muss man ja ganz simple Dinge tun. Schritt, Trab, Galopp, Lenken, Übergänge, das Pferd wenig stören, zügelunabhängiger Sitz und dann ist man ja schon gut unterwegs im Freizeitbereich.
Ja, genau. Ja, dazu muss ich zum einen natürlich das Pferd haben und ein Gegenüber, was mir das so auch vermittelt und sagt, okay, hör jetzt auf zu ziehen. Ja, und wenn wir dann auch an die Psyche und auch das vegetative Nervensystem des Pferdes halt eben denken, ich versuche den Leuten immer zu vermitteln, dass ein Pferd, was du festhältst, kommt unter Stress. Ja, das heißt also, all die Dinge, die wir kennen, Fight or Flight und solche Sachen kommen dann zum Tragen. Das heißt also, das Pferd kommt unter Stress, das heißt, Blutdruck geht hoch, Verdauung geht runter, und all solche Sachen, Herzschlag geht hoch. So ein Pferd hältst du unter Kontrolle, aber eigentlich ist es nicht kontrolliert. Es wird irgendwann wird es vor mehr Angst haben als vor deiner Hand und wird explodieren, wegrennen oder was auch immer. Und interessanterweise, wenn man jetzt so in diese Richtung Legarreté, Kieferflexion, Jean-Claude Racine geht, der hat irgendwann mal gesagt, okay, ein Pferd, was du in der Kieferflexion reitest, also im Sinne dessen Maulmobilisation schon im Stand, dass das Pferd den Zügelkontakt auflöst von sich aus durch das Bewegen des Kiefers. Gibt es also eine Halbspannung, nennen die das. Du spannst den Zügel so weit, dass er soeben nicht durchhängt, aber auch kein großartiger Zug auf dem Zügel ist. Dann drehst du leicht die Hand ein, beziehungsweise machst du das, was wir so als Schwämmchen ausdrücken, bezeichnen. Und in dem Moment, wo es dann den Kiefer öffnet und im Genick nachgibt, das macht es automatisch, löst es den Zügelzug auf. In dem
Also
Moment
findet eine
hast du
Lösung,
leicht
den Druck zu
durchhängenden
weichen.
Zügen.
Genau. Es findet eine Lösung, dem Druck zu weichen.
Genau, das ist das, was die deutsche Reitlehre oder viele Ausbildungsmethoden ans Ende setzen. Sie sagen also, wenn das Pferd dann in Versammlung ist und in die relative Aufrichtung kommt, dann kommt es auch in das, was wir dann halt eben Beizumbung haben, dann fängt es an, Kiefer locker zu werden und so weiter. Und die stellen das im Stand ganz an den Anfang.
Ich kenne das von Philippe Karl, ist ja das Gleiche, oder?
Genau, ja, der kommt aus derselben Ecke, wenn man so will. Der beruft sich da auch auf den Buscherismus und das hat alles seine zwei Medaillen da. Man muss auch nicht sagen, hey, das ist alles toll, was da so in diesem Bereich gemacht wird. Ich meine jetzt nicht Philipp Carl, sondern Buscherismus und François Boucher war mit Sicherheit auch nicht an allen Stellen das leuchtende Vorbild für das, was man mit dem Pferd machen sollte. Aber da war ja so ein bisschen in die Richtung, man kann das so berittene Physiotherapie oder berittene Osteotherapie nennen. Und das ist auch das, wo ich ideologisch so ein bisschen herkomme, damals, als ich angefangen habe, mich mit der Physiotherapie zu beschäftigen, weil Jean-Claude Racine hat zusammengearbeitet mit dem, na, wir nennen das so ein bisschen Begründer der Pferdeosteopathie, dem Professor Genio aus Frankreich und hat dann auch seine Bücher übersetzt ins Englische, weil er hat ja selber in Amerika gelebt. Und die haben sich ausgetauscht und er hat diese buscheristischen Flexionen, diese Maulmobilisationen und so weiter, zurückgegeben an den Osteopathen und der hat sie mitgenommen zur Behandlung von Pferden in den Rennsport. Das heißt also, diese buscheristische Ideologie ist genau in die Richtung gebracht worden, so am ganz anderen Ende, also von der absoluten Versammlung hin zum Rennpferd. Und da haben die gemerkt, okay, diese Mobilisation des Kiefers, dass das Pferd also locker ist im Unterkiefer, hat den Rennpferden halt eben geholfen. Ja, auch die Mobilisation der Halswirbelsäule. Viele Physiotherapeuten, was die machen, um die Halswirbelsäule, die Gelenke zu testen und dann zu mobilisieren, dass also eine bessere Beweglichkeit in der Halswirbelsäule ist. Nichts anderes macht halt eben François Boucher da an der Stelle, indem er seine Manipulationen macht, weil er hat gesagt, okay, ich muss diese Pferde, mit denen ich arbeite, die haben irgendwie Probleme, ich muss die zurückbringen in eine Balance. Und das ist dann sehr spannend, weil wenn man dann schaut, wie funktionieren die einzelnen Gelenke und was machen Zügel, was macht ein Zügeldruck, ne, alles, was ich vorne aufs Maul gebe, eigentlich wenigen 100 Gramm, sagt das Pferd, also maximal 1 Kilo, alles darunter ist noch okay, darüber will ich weg. Wenn ich aber permanent mit 5 Kilo unterwegs bin, dann ist das schon mal psychisch eine Thematik. Und das andere ist, in der Natur kommt ein Druck auf die Halswirbelsäule von vorne gar nicht vor. Den gibt es nicht. Es gibt keine Energieeingabe von vorne auf das Pferdemaul. Dazu müsste das Pferd schon gegen eine Wand oder gegen einen Baum rennen. Mhm. Das macht keinen Sinn. Und wir reden immer davon, der Motor ist hinten. Das ist auch richtig. Das heißt also, von hinten wird Energie über die Brustwirbelsäule, Lendenwirbelsäule, Brustwirbelsäule in die Halswirbelsäule reingegeben. Und wenn die dann oben diese positive Energie aus guter Fortbewegung des Pferdes nach vorne gegeben wird, dann trifft das oben halt eben auch auf die Halswirbelsäule, aufs Genick und führt dazu, dass das Pferd den Kopf in Richtung Senkrechte dann nimmt. Das heißt, der Hals wird oben über den Brustkorb, CTÜ, Übergang erster Brustwirbel zum letzten Halswirbel nach vorne gegeben und hebt das ganze Gebilde dann eben auch an.
Ja, sehr schön. Ja, ich glaube, wir kommen schon zum Ende vom ersten Teil, weil im zweiten geht es auf jeden Fall gleich weiter, auch mit dem großen Wort Balance, was du gerade schon hast fallen lassen. Aber vielleicht noch eine Sache zum Ende des ersten Teils. Ich bin Westernreiter, ich bin absolut überzeugt davon, dass ein Pferd sich locker vorwärts, abwärts strecken sollte und von hinten nach vorne durchschwingen sollte. Nicht den Kopf auf den Boden und auf der Vorhand, das ist keine Frage, aber man hört ja immer, oh, wenn das Pferd den Hals fallen lässt, läuft es auf der Vorhand. Ja, das darfst du gleich alles gerne kommentieren. Aber meine Idee ist es, wenn das Pferd den Hals loslässt und erstmal körperlich und mental loslässt, von hinten nach vorne durchschwingt, abkaut und abschnaubt und sich abstreckt, dann hat man ja eine super Basis, um drauf aufzubauen. Also wie ist deine Idee zum Thema Vorwärts-Abwärts?
Meine Idee zum Vorwärts-Abwärts. Vorwärts-Abwärts ist erstmal grundsätzlich ein Wort, was da steht, was seinen Ursprung mehr oder weniger findet in dieser Heeresdienstvorschrift 12 oder Dienstvorschrift und hat so seine Ideologie da drin, dass dem jungen Pferd beim ersten Anreiten der Weg in die Tiefe gezeigt werden soll. Der Weg in die Tiefe ist jetzt nicht beschrieben von wo, aber gemeint, so muss man mehr oder weniger sagen, bei all denen, die den Kopf viel zu hoch haben, die den Rücken wegdrücken, die den Unterhals rausstrecken, denen muss ich sagen, du musst da irgendwie mal tiefer kommen. Mhm. So, gemacht wurde das beim ersten Anreiten, um dem Pferd eine Idee zu geben, wo kannst du dich mit Reiter am sinnvollsten bewegen? Und das ist tiefster Punkt, dann Nase ungefähr, und das muss man nicht mit dem Lineal ziehen, Buggelenkhöhe. Ja, das darf ein bisschen da drüber sein, das darf ein bisschen da drunter sein und so weiter. Aber das ist so erstmal so die Skizze für den professionellen Ausbilder gewesen, und zwar nur für den, für niemand anders. Das heißt also, diese jungen Pferde wurden ausgebildet und die haben zum Beispiel also keinen Rekruten und nicht mal gute Reiter dann gesehen, sondern die haben Ausbilder gesehen. Dann nach 2-3 Jahren wurden die an die guten Reiter, die älteren Reiter, weitergegeben. Und wenn die dann über vielleicht 5, 6, 7, 8, 10 Jahre geritten worden sind, dann kamen überhaupt erstmal diese Pferde an Rekruten. Heute haben wir das komplett auf den Kopf gestellt. Das heißt, das, was wir Rekruten nennen, oftmals selbst nach 10 Jahren Reiterfahrung, sitzt halt jemand auf dem Pferd und überlegt sich, das Pferd soll vorwärts, abwärts geritten werden, aber wissen gar nicht, was das heißt. Das heißt, also diese Idee des Anreitens und dem Pferd erstmal eine ideale Kopf-Hals-Position zu geben, kennen sie nicht. Dazu sage ich immer, jedes Pferd muss ich mir anschauen, es hat eine ideale Kopf-Hals-Position individuell momentan. Je nach Ausbildungsstand, die wird anders sein, die formt sich mit der Zeit. Und so jemand Unbedeutendes wie Waldemar Säunig hat zum Beispiel gesagt, auch die musst du als allererstes finden, bevor du das Pferd überhaupt in die Dressur weitergeben bzw. die Dressur entwickeln kannst. Das heißt also, da muss ich wirklich bei jedem Pferd schauen, wo ist jetzt die ideale Höhe, damit es sich fortbewegen kann. Wenn wir auf die Körperfunktion gucken, dann hat die Kopf-Halshöhe tatsächlich Einfluss auf den Rest des Körpers und umgekehrt. Mhm. Ich habe ja gerade schon gesagt, wenn ich jetzt also ein Pferd in guter Grundversammlung habe, dann wird der Brustkorb angehoben werden können. Das heißt also, dadurch kommt schon mal die Halsbasis höher. Das heißt also, eigentlich entwickelt sich daraus schon mal, dass die Nase gar nicht mehr sehr tief kann. Mhm. In der Bewegung. Und Dazu kommt folgende Problematik. Wenn ich jetzt sage, das Pferd soll sehr tief kommen und das Genick kommt unter die Höhe des Widerrisses, dann zieht das Nackenrückenband an den vorderen Brustwirbeln. Das ist auch erstmal ideologisch gewünscht, weil man sagt, hey, die werden auseinandergezogen. Das ist auch eine tolle Sache, wenn Pferde in diesem Bereich Rückenschmerzen haben. Ja, im Widerrissbereich, im Bereich vor dem Sattel, im Bereich bis an die Sattellage. Ja, je tiefer ich die Falzachse bringe, umso mehr entspanne ich diesen Bereich. Mit diesem Vorteil und einem Nachteil. Je tiefer es geht, umso mehr zwinge ich jetzt auch den Widerriss an diesem langen Rückenband, gezogen diese vorderen Brustwirbel, dass er zwischen den Schultern tiefer kommt. Das heißt, die Serratusmuskulatur, die also der Rumpfheber, der wird ein bisschen entmachtet.
Das heißt, der Widerriss senkt sich dabei.
Der Widerriss senkt sich zwischen den Schultern. Das geht zu Lasten der unteren Strukturen. Das heißt, die Stoßdämpferfunktion, die jetzt in diesem Bereich für das Pferd ist, die wird unter Druck gebracht. Wenn ich ein Pferd in guter Versammlung unterwegs habe und sage nach 10 Minuten, Viertelstunde, nachdem ich schon sehr gut im guten Bewegungsmuster unterwegs bin, nur wenn du dich strecken willst, streck dich. Kein Thema. Das kann ich sogar als Trainingseffekt nehmen und sage, streck dich sogar tief. Ich bringe jetzt diese Muskulatur da unter einen Druck, unter Stress, wenn ich so will. Das ist ein bisschen wie Kniebeugen. Und nach ganz kurzer Zeit sage ich, jetzt komme ich aber wieder eher in eine versammelnde Lektion, beziehungsweise bringe dich also eher jetzt wieder in eine etwas versammelnde Gangart. Dann kann ich diese Rumpfheber auftrainieren. Das heißt also, das funktioniert sehr gut. Wenn ich aber von Anfang an das Pferd in die Tiefe zwinge, ne, durch meine Idee, und das kann sogar auch psychisch sein, also ich also sage, nimm den Kopf sehr, sehr tief und du hast richtig schon gesagt, dann kommt das Pferd vermehrt auf die Vorhand. Wenn ich jetzt ein Pferd in Trageerschöpfung habe, wenn ich ein Pferd habe, was noch nicht so gut trainiert ist, wenn ich ein Pferd habe, was dessen Rumpfheber nicht mehr gut oder noch nie gut funktioniert haben, dann geht das zu Lasten der Federung. Und das heißt, was muss dann federn? Die unteren Strukturen. Das heißt also, Sehnenproblematiken, Schiefstände der Vorderbeine, der Hufe, Hufproblematiken, Hufrollensyndrom und so weiter finden da ideologisch ihren Ursprung.
Weil es nicht mehr durchschwingt, oder? Weil es nicht mehr schwingt und nicht mehr...
Genau, das hörst du. Wenn du also ein Pferd auf der Vorhand entsprechend hörst, Pferde, die in guter Versammlung, Grundversammlung, damit meine ich jetzt nicht Piaffe, Passage oder was auch immer, sondern ich meine damit ein gutes, effizientes Bewegungsmuster habe. Ja, wenn du ein Fohlen auf der Weide siehst, was ein gutes Bewegungsmuster hat und bringst das in die Bahn, dann hörst du das nicht. Ja, das federt. Wenn du ein gut ausgebildetes Pferd hast und das im ganz normalen Trab unterwegs ist, und es muss jetzt kein groß, wirklich versammelter Trab sein, sondern ein ganz normaler Trab, dann hörst du das nicht. Diese Pferde hörst du, die machen wirklich tam, 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 tam. Ja, manchmal sogar auch sehr taktunrein.
Also leichtfüßig. Ich nenne es immer positiven Spannungsbogen, was du da Versammlung nennst.
Ja, kann man auch so nennen. Ich sage immer, also von Natur aus ist das Pferd ein Energiesparer. Das heißt, es ist eines der Lebewesen, was auf diesem Planeten so unendlich lange laufen kann, ohne dabei wirklich viel Muskelkraft aufzubauen. Pferd ist von Grund auf erstmal ein Marathonläufer. Wenn ich mir Marathonläufer anschaue, kann man so mal im Internet mal schauen, google mal einfach Marathon, irgendwie Berlin-Marathon, New York-Marathon. Schau dir die Gewinner an, wie die sind, und dann sagst du, okay, die haben ja gar keine Muskeln an den Beinen. Brauchen die auch nicht. Weil diese x Kilometer, die da laufen, laufen die nicht über Muskelkraft. Die Muskeln sind eher nivellierend unterwegs. Das heißt, die steuern ein bisschen nach links, ein bisschen nach rechts und so weiter. Den Rest machen die über den Katapulteffekt der Faszien, der Sehnen und Bänder der unteren Strukturen. Das heißt, Achillessehne und die entsprechenden Faszien, die da halt eben ansetzen, die speichern beim Aufkommen der Beine oder in dem Fall der Hufe, speichern die Energie und geben die wieder frei. Und das wird weitergegeben an die oberen Strukturen. Diese Energie aus den Hinterbeinen zum Beispiel wird weitergegeben dann über Kreuzdarmbeingelenk auf die Lendenwirbelsäule und weitergegeben über die Brustwirbelsäule. Im positiven Sinne hilft es zum einen, die Vorhand zu entlasten und die Vorhand mit einem gut darauf ausgerichteten Prozess wird dabei helfen, dass der Brustkorb angehoben werden kann und das Pferd dann wirklich, wie du sagst, leichtfüßig, ne, so ein bisschen gazellenartig, dann diesen Katapulteffekt nutzt. Mhm. Weil wenn wir jetzt Stichwort Gazelle zum Beispiel nehmen, da sehen wir es sehr, sehr deutlich. Von der reinen Struktur her wären diese Strukturen nicht dazu in der Lage, diese Art Sprünge zu vollziehen und auch nicht beim Känguru oder so, sondern nur durch diesen Katapulteffekt können sie das tun. Und beim Pferd, das ist ein absolutes Energiesparmodell. Das geht zum Beispiel auch her und sagt, okay, je anstrengender das wird, das heißt, je mehr Muskelkraft ich benutzen muss, wechsle ich die Gangart. Das heißt also, es geht von sich aus her, geht, wenn ich sage, wir gehen einen schnelleren Schritt, wird es irgendwann sagen, nee, das ist mir zu anstrengend, ich fange an zu traben. Mhm. Und beim Trab wird es irgendwann anfangen zu sagen, nee, das ist mir zu anstrengend, ich fange an zu galoppieren, um in den nächst höheren Energiesparmodus zu gehen. Und wir Reiter wirken dem oftmals entgegen. Erstens, durch unser Gewicht bringen wir das Pferd aus der Balance. Mhm. Wir zwingen es zwischen die Schultern. Es kommt mehr auf die Vorhand und der Vorhandprozess funktioniert nicht. Mhm. Weil 60% des Umsatzes der Bewegung, also sprich also wirklich, wie wird denn die Energie in Bewegung umgesetzt, wird in dem Vorhandprozess umgesetzt. Hinten ist zwar der Motor, aber vorne wird dann wirklich weitergereicht. Das ist ein bisschen wie beim Stage-Diving, sage ich immer. Wenn da oben einer von der Bühne springt, da sind unten 10 Hände und heben dann das Ganze einfach weiter. Der Einzelne, der da steht, obwohl da halt vielleicht irgendwie 90 Kilo auf uns zugeflogen kommen, hat überhaupt gar kein Problem, weil so viele Hände denjenigen weiterreichen. Und so ist dieser Vorhandprozess beim Pferd, funktioniert auch so. Wenn wir das nicht verstehen und das Pferd nicht schnellstmöglich dahin bringen, uns gesund zu tragen und wieder in Federmechanismus reinzugehen, dann zwingen wir zum einen, es Muskeln zu benutzen, Muskeln übermäßig zu benutzen und dann unter Stress zu setzen. Das heißt, dann fangen die ganzen Systeme an, halt eben entgegen der normalen Funktionalität zu arbeiten. Und dann haben wir Magenprobleme, dann haben wir Atemprobleme, dann haben wir Muskelprobleme, dann kriegen wir irgendwann Sehnenprobleme, dann kommt die Rückenprobleme und so weiter. Dann kaufen wir uns einen neuen Sattel und hoffen, dass es am Sattel gelegen hat. Mhm. Nee, war nicht der Sattel.
Ja, ich würde sagen, das waren die perfekten Abschlussworte für den ersten Teil. Vielen Dank.
Gerne.
Hey, ich hoffe, du fandest diesen Pro Horse Talk genauso interessant wie ich. Wenn du noch mehr Infos brauchst, schau doch einfach mal.